Gott liebt dich. Amen. Was haben wir gehört? Subjekt, Prädikat, Objekt. Klare Botschaft, leicht zu verstehen, gut zu behalten. Wenn ich es dabei belassen hätte, wäre das vermutlich die nachhaltigste Predigt gewesen, die ihr jemals hier am Grinnell gehört hättet. Ich hätte in 2 Jahren wiederkommen können und euch fragen können, was habe ich gesagt, und ihr hättet die Predigt mit allen Worten komplett wortgetreu wiedergeben können. Von welcher Predigt kann man das schon sagen? Der Titel ist zugegebenerweise ja nicht ganz so merkfähig, den habt ihr schon gelesen, von der Subjektivität und der Objektivität des Glaubens. Aber keine Angst, ich werde mit euch keinen Grammatikunterricht machen, auch wenn der Titel vielleicht darauf schließen ließe, dies vermuten ließe. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Eine gute Freundin von mir sagt manchmal, entweder hat Gott den Menschen gemacht oder der Mensch Gott. Und ich denke mir, so drückt sie ihre Unsicherheit aus, ob es Gott nun wirklich gibt oder ob er nur Einbildung ist. In dieser Aussage, da drehen sich ja Subjekt und Objekt komplett um. Je nachdem, was man glaubt. Was man glaubt? Glaube? Was ist das eigentlich? Ist Glaube subjektiv oder ist Glaube objektiv? Und wie viel Glauben braucht man, um letztendlich erlöst zu werden? Ganz riesengroßen Glauben? So mittel oder ganz mini? Diesen Fragen wollen wir uns heute etwas nähern. Die Tatsache der Existenz Gottes finde ich nur durch eine persönliche Erfahrung. Die objektive Tatsache der Existenz Gottes finde ich nur durch eine persönliche, also durch eine subjektive Erfahrung. Was soll mir das sagen? Stell dir mal ein Liebespaar vor. Wenn du dieses Liebespaar beobachtest, wie die beiden sich anschauen, wie sie sich berühren, wie sie miteinander lachen, obwohl gar nichts witzig ist, dann kommst du zu diesem Schluss, es macht sich ein Gefühl in dir breit, dass es so etwas wie Liebe gibt. Aber du kannst diese Liebe nicht sehen, du kannst sie nicht anfassen, du kannst sie nicht auf den Tisch legen und untersuchen. Und dennoch, Liebe existiert. Durch das Liebespaar, das du beobachtest, erkennst du einen Hauch davon, von der Existenz von Liebe. Aber die volle, persönliche, subjektive Gewissheit der Realität von Liebe, die wirst du erst dann haben, wenn du dich selbst verliebst. Dann weißt du, du spürst es mit Haut und Haaren und bist ganz sicher, Liebe existiert. Gleichermaßen gilt, wenn du Menschen beobachtest, die im Glauben mit Jesus leben, dann kommst du vielleicht zu dem Schluss, ja, es könnte so etwas wie Gott geben. Aber die letzte Gewissheit darüber, dass Gott existiert, die gewinnst du erst dann, wenn du dich selbst auf Gott einlässt. Was heißt das, sich auf Gott einlassen? Da kann man unterscheiden zwischen dem Yeti-Glauben und dem Aspirin-Glauben. Kennt ihr den Yeti, dieses weiße, zottelige Wesen, das der Bergsteiger Reinhold Messner im Himalaya-Gebirge gesehen haben möchte? Das ist ein ungefähr so selten gesehenes Wesen wie das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Und wenn ich dich jetzt frage, glaubst du an den Yeti? Dann kann es sein, dass du sagst, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es dieses zottelige Wesen dort oben in diesem unwegsamen Gebirge gibt. Oder du sagst, totaler Schwachsinn, der Reinhold Messner, der hat bestimmt so wenig Sauerstoff gehabt, als er den gesehen haben möchte. Ob du jetzt an den Yeti glaubst oder nicht, das wird dein Leben heute, hier und jetzt nicht beeinflussen. Der, der an den Yeti glaubt, und der, der es gerade ablehnt und nicht tut, die werden so ziemlich gleich leben und dasselbe tun. Dieser Glaube beeinflusst ihr Leben einfach nicht. Wenn du eine Umfrage machst, ob die Leute an Gott glauben, dann werden überraschend viele diese Frage mit Ja beantworten. Und weißt du, was sie damit meinen, wenn sie Ja sagen? Sie glauben, dass da irgendein Gott irgendwo und irgendwie existiert. Das ist Yeti-Glaube. Nämlich, das beeinflusst ihr Leben hier und jetzt überhaupt nicht. Der, der auf solche Weise behauptet, an Gott zu glauben, und der, der behauptet, es gerade nicht zu tun, die leben auch wieder gleich. Es verändert ihr Leben nicht, es nimmt keinen Einfluss auf ihr Leben, es macht keinen Unterschied, und das nenne ich Yeti-Glauben. Aber dann gibt es noch diesen anderen Glauben, und das ist der biblische Glaube. Nennen wir ihn einfach mal Aspirin-Glaube. Wenn ich dich frage, glaubst du an Aspirin? Was frage ich dich denn da? Da frage ich doch nicht, ob du daran glaubst, dass diese weißen Pillen da irgendwie im Arzneischrank existieren und ihr Dasein fristen. Ich frage dich, glaubst du an Aspirin? Und dann frage ich, glaubst du, dass wenn du Kopfschmerzen hast und ein Aspirin nimmst, dass du dann deinen Tag völlig anders lebst als ohne Aspirin? Und genau das ist biblischer Glaube. Wenn du an Aspirin glaubst, dann lässt du Aspirin etwas für dich tun. Wenn du an Jesus glaubst, dann lässt du Jesus etwas für dich tun. Er darf sich in deinem Leben auswirken. Er darf wirken. Aber frag nicht nur, was kann Gott für mich tun, sondern frag dich auch, was kann ich für Gott tun? Das ist diese Liebesbeziehung, die Jesus gerne mit dir haben möchte. Und das führt zu einem weiteren Bild. Nicht dein Glaube bewegt Menschen und Dinge, sondern Gott bewegt Menschen und Dinge. Er ist die Quelle der Liebe und du darfst sie widerspiegeln. Oft denken wir doch, ein gläubiger Mensch, das ist so einer, der ganz fest glaubt. Und je fester er glaubt, desto gläubiger ist er. Das ist dann schon fast so eine Art Selbsthypnose. So ein Glaube allein bewirkt aber erstmal überhaupt nichts. Biblischer Glauben bezieht sich in erster Linie gar nicht auf deinen Glauben, sondern er bezieht sich auf Gott. Diese Art Glaube ist notwendig, um gerettet zu werden und um mit Jesus leben zu können. Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, ein weiteres Bild. Vielleicht etwas erfrischend bei den aktuellen Temperaturen. Stell dir vor, es ist Winter und du stehst vor einem zugefrorenen See. Was du nicht sehen kannst, auf der anderen Seite von dem See, da führt ein Fluss in diesen See hinein und durch dessen Strömung ist das Eis nicht besonders dick geworden. Und jetzt könntest du sagen, ich sehe, die Oberfläche ist zugefroren. Ich weiß nicht, was darunter ist, aber mein Glaube ist groß und mein großer Glaube bringt mich von dieser Seite des Sees auf die andere. Und mit diesem großen Glauben gehst du auf dieses Eis und brichst ein. Diese Art von Glauben hat dir gar nichts genutzt. Spulen wir nochmal zurück. Nähern wir uns diesem Bild noch einmal neu. Du stehst wieder vor einem See, ein anderer. Dieser hat keinen Zufluss auf der anderen Seite. Der ist richtig gut durchgefroren, steinhart. Und du stehst nun wieder an dem Ufer. Und du sagst, die Oberfläche ist zugefroren, aber ich weiß doch nicht, was darunter ist. Das Eis hält nie. Das trägt mich ganz bestimmt nicht. Ich kann kaum daran glauben, dass dieses Eis mich tragen kann. Aber ich versuche es trotzdem mit meinem ach so kleinen Glauben. Und jetzt gehst du mit diesem klitzekleinen Glauben auf dieses Eis von dem See und surprise, surprise, es trägt dich, weil das Eis hart ist und dich trägt. Das Eis hat dich gehalten. Das Wesentliche am Glauben ist das Objekt, auf das wir uns einlassen. Es ist das Objekt, an das du glaubst. Und nicht der Glaube selbst. Im 1. Korinther 1, Vers 6 heißt es, die Botschaft von Christus ist der feste Grund des Glaubens. Was ist der feste Grund des Glaubens? Die Botschaft von Christus. Die Aufgabe eines jeden, also auch deine Aufgabe, besteht darin, genau diesen Schritt zu tun, die eigenen Füße auf dieses Eis zu stellen. Darauf zu vertrauen, dass Gott stark ist, fest zu dir steht und dich trägt. Und das tut er. Und trotzdem wagen viele Menschen diesen einfachen Schritt nicht. Manchmal mag er auch schwierig erscheinen. Oder sie schieben ihn vor sich her, sie warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das macht mich einfach nur traurig. Worin besteht denn das Risiko? Das Eis trägt dich. Okay, ich kann nachvollziehen, dass jemanden, der noch keine eigenen Erfahrungen mit Jesus gemacht hat, manches subjektiv anders oder sogar widersinnig erscheinen muss. Entscheidend ist aber, was tatsächlich passiert. Was meine ich damit? Subjektiv fühlt es sich vielleicht gerade nicht so an, aber objektiv liebt dich Gott in jedem Moment. Subjektiv gesehen verhindert Gott nicht jedes Leid in dieser Welt und er wird immer wieder mit Vorwürfen dazu konfrontiert. Objektiv gesehen hat er dieses Leid aber komplett selbst getragen und schmerzhaft selbst durchlitten. Frage: Ist es logisch, ein sicheres Boot im Sturm zu verlassen, um über das Wasser zu gehen? Ist das logisch? Ist das vernünftig? Ja oder nein? Nein, oder? Ist es vernünftig, seinen einzigen Sohn, den man sich von Gott erbeten hat und der ihm endlich geschenkt wurde, genau diesem Gott zu opfern? Ist das vernünftig? Ist es logisch, eine Armee von 32.000 Mann zu reduzieren, bis nur noch 300 übrig sind und mit diesen 300 dann eine Armee von 400.000 Leuten anzugreifen? Ist das logisch? Nein, das ist es nicht. Das wirkt wie ein Selbstmordkommando, aber es ist geglückt mit Gott an der Seite. Ist es logisch, wenn du seit 20 Jahren Fischer bist und dein Gewässer wie deine Westentasche kennst? Du kennst praktisch jeden Fisch beim Vornamen. Du hast den ganzen Tag gefischt und hast nichts gefangen. Und dann steht da so ein Wanderprediger am Ufer und sagt: Fahr noch mal raus. Wirf dein Netz auf der anderen Seite aus, in Ufernähe. Gegen jede Fischerlehre. Ist das logisch, darauf zu hören und das zu machen? Nein, aber Petrus macht es und er erlebt das Wunder. Wunder erlebt man nämlich dann, wenn man mit Gott in Beziehung tritt, wenn man Gott wirken lässt, wenn man Gott erlaubt, in das eigene Leben einzugreifen. Das ist Aspirin-Glaube. Dann wird das Leben zu einem Abenteuer mit Erlebnissen, die einfach nicht mit unserem Verstand in Einklang zu bringen sind, die unsere Erwartungshaltung, unsere Einschätzung, was so alles passieren kann und was nicht, auf den Kopf stellen und die unser Vorstellungsvermögen sprengen. Vermutlich würde Jesus vielen Skeptikern unserer Zeit genau das auch sagen. Wenn du wissen willst, ob ich Realität bin, dann lass dich auf mich ein, sagt Jesus. Rede mit mir. Bitte mich, dass ich mich dir zeige. Lies meine Worte, die in der Bibel über mich überliefert sind, und versuche danach zu handeln. Dann wirst du merken, dass ich Schuld vergebe, dein Leben verändern kann und werde, dass ich dich im Alltag nie allein lassen werde. Versuche nicht, mich nur mit dem Verstand zu begreifen. Dafür bin ich einfach eine Nummer zu groß. Und obwohl Jesus eine so große Nummer ist, lässt er sich auf uns ein, ist für uns da. Aus dem Geschichtsunterricht weiß ich von vielen Menschen, die Gott sein wollten, sich so bezeichneten, sich so nennen ließen. Aber ich weiß nur von einem Gott, der Mensch sein wollte und es auch wurde, um zu retten, was sonst verloren wäre, um festen Grund in unser Leben zu bringen. Möchtest du diesen Gott kennen? Ihn erkennen und von ihm lernen? Das kannst du, denn wir wurden nach seinem Bilde geschaffen. Was passiert, wenn ich in diesen Spiegel schaue? Dann sehe ich mich. Und wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du dich. Und mit diesem Spiegel kann ich, wenn ich mich geschickt anstelle, euch auch ein bisschen blenden. Das kann der Spiegel aus sich heraus nicht. Er hat keine eigene Lichtquelle, aber er kann Licht wiedergeben. Wenn Licht in ihn hineinkommt, reflektiert er die Lichtquelle, hat aber keine eigene. Und genau so sind wir auch geschaffen. Wir reflektieren Gott, seine Art, sein Wesen. Wir sind geschaffen zu seinem Bilde. Wir schauen Gott an und Gottes Art kommt in uns hinein, wird sichtbar in uns. Gottes Art färbt ab und Gottes Art prägt. Du kannst nicht mit Gott unterwegs sein, ohne dass es dich prägt und ohne dass es abfärbt. Das geht nicht. Du kannst auch nicht mit Menschen unterwegs sein, ohne dass das auf dich abfärbt. Und wenn das schon bei Menschen so ist, wie viel mehr bei Gott? Das ist unsere Schöpfungsgenetik, die Gott in uns hineingelegt hat. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ihn widerspiegeln können. Davon ist jedoch einiges durch den Sündenfall verloren gegangen. Doch jetzt kommt die Botschaft des Evangeliums: Gott selbst wird Mensch, zeigt uns das wahre Bild Gottes, bietet uns an, das Verlorene zurückzugewinnen und Gott in unserem Leben und durch unser Leben scheinen zu lassen. In dem Moment, wo wir versuchen, aus eigener Kraft zu leuchten, wiederholen wir nur ständig den Sündenfall. Wir praktizieren immer wieder diese Ursünde: ich selbst will im Fokus sein, Egoismus, Ich-Zentriertheit, ich, meiner, mir, mich. Das prägt doch allzu sehr unsere Gesellschaft. Und jetzt kommt Gott und jetzt kommt Jesus und wird gefragt: was ist das höchste Gebot? Und er sagt: du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und jetzt kommt die Abfärbung: und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist dieses Reflektieren, dieses Weiterscheinen. Wer Gott liebt, der färbt etwas ab. Und wer Gott liebt, der fängt an, die Menschen zu lieben, so wie Gott es tut. Weil Gott die Menschen liebt, weil Jesus die Menschen liebt, weil er dich liebt, ganz persönlich. Nicht allgemein die Menschen, sondern dich, ganz persönlich, unmittelbar und ganz direkt dich. Wir kommen schon zum Schluss. Wir lesen noch zwei kurze, mini-kurze Gleichnisse und die lege ich dann noch für euch aus. Wenn ihr mitlesen wollt, ihr findet sie in Matthäus 13, Verse 44 bis 46. Und daran seht ihr schon drei Verse, zwei Gleichnisse, die sind wirklich mini-kurz, wie ich es gesagt habe. Die Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der Perle. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Hast du diese beiden Gleichnisse bisher auch immer so gelesen und verstanden, dass du dieser Mann bist, der den Schatz im Acker oder auch die kostbare Perle findet? Diese Gleichnisse haben aber eine doppelte Bedeutung. Was für eine Bedeutung haben sie? Eine doppelte. Und eine doppelte heißt zwei. Was ist also die andere Bedeutung? Es geht nicht nur darum, wie Männer und Frauen das Himmelreich finden und alles dafür hergeben, um es zu erlangen, sondern es geht auch um Christus, der alles dafür hergibt, damit Frauen und Männer überhaupt das Himmelreich erst finden können. Nochmal, es geht nicht nur darum, wie Männer und Frauen das Himmelreich finden können und alles dafür hergeben, um es zu erlangen, sondern es geht vor allem um Christus, der alles dafür hergegeben hat, damit Frauen und Männer das Himmelreich überhaupt finden können. Christus ist es, der nach wertvollem Ausschau hält. Er sieht die in Sünde gefallenen Menschen, die sich nicht mehr aus ihrer Lage befreien können. Und er sieht die Möglichkeiten der Erlösung. Moment mal, verstehst du das? Bisher habe ich immer gedacht, ich, Subjekt, wäre dieser Mann, der den Schatz findet. Und ich dachte, dieser Schatz ist Jesus, das Objekt meiner Suche. Und ich dachte, ich habe Jesus gefunden und ich gebe, wenn es sein muss, alles für ihn auf. Denkt ihr, das ist das Evangelium? Schnitt. Das Evangelium ist doch vielmehr, Jesus hat dich gefunden und er hat alles aufgegeben für dich. Es geht doch nicht darum, was du für Jesus aufgegeben hast, sondern was Jesus für dich aufgegeben hat. Das bist doch nicht du, der da über das Feld läuft, Und das bin auch nicht ich. Es ist Jesus. Er wandert durch das Universum, durch die Galaxien. Er kommt an der Milchstraße vorbei, durch einen Urwald, an wunderschönen Blumen vorbei. Er geht über einen Acker und plötzlich, da ist doch was. Er beugt sich nieder, um es genauer zu sehen. Er fängt an zu graben. Ihm ist ganz egal, wie schmutzig er sich dabei macht. Da ist tatsächlich etwas. Es ist ein Schatz. Und dieser Schatz, der bist du. Vater, ich war drüben, ich bin durch die Milchstraße, an der Milchstraße vorbeigelaufen und da war ein Acker und ich habe einen Schatz gefunden und der lässt mich gar nicht mehr los. Ich muss immer an ihn denken. Ich möchte ihn gerne haben. Was wird mich dieser Acker kosten? Jesus, dieser Acker wird dich alles kosten. Alles? Das Gleichnis geht weiter. Jesus kommt auf einen Markt. Da gibt es allerlei Gerümpel und Lebensmittel und Kleidung. Doch ein Stand erregt seine Aufmerksamkeit, ein Stand mit Perlen. Und eine Perle erregt seine Aufmerksamkeit und er schaut und sagt, darf ich diese Perle mal sehen? Diese Perle ist gebrochen, Jesus. Darf ich sie trotzdem mal sehen? Ich möchte diese Perle gerne kaufen. Was kostet sie? Jesus, diese Perle, die kostet dich alles. Ich nehme sie. Im Evangelium geht es nicht darum, was du aufgibst. Ganz egal, was es ist. Wer hat uns bloß erzählt, dass es im Evangelium darum ginge, was wir hergeben? Kern, Herz und Seele des Evangeliums ist, was Gott hergegeben hat. Und was hat er dafür bekommen? Dich und den ganzen Acker drumherum. Und du fühlst dich womöglich unbedeutend und wertlos. Ich sag dir was, der Wert von allem wird durch den bestimmt, der bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen. Für Gott bist du wertvoll. Er will dich. Er hat den Preis für dich bezahlt, einen hohen Preis. Und das ist maßlos untertrieben. Er hat alles dafür gegeben, sich ganz und gar. Und er weiß, dass du immer wieder in Sünde fallen wirst, dass du immer wieder vom Weg abkommst, dass du immer wieder an ihm zweifelst. Und dennoch, er sah diese Perle in ihrer gebrochenen Schönheit und er sah, wofür sie geschaffen wurde und er sah, was auch wieder aus ihr werden konnte und er entschied sich dafür und er sagte, ich nehme sie, ich zahle den Preis. Was ist das für eine Liebe? Und diese Liebe, die gilt dir. Gott bietet dir an, dich so zu behandeln, als wenn du das Leben Jesu gelebt hättest. Und Jesus lässt sich, damit das möglich ist, so behandeln, als wenn er dein Leben gelebt hätte. Da dreht sich kolossal was um. Subjekt und Objekt geraten total durcheinander. Nochmal, Gott bietet dir an, dich so zu behandeln, als ob du sein Leben gelebt hättest, das Leben Jesu. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Bitte ergreife sie. Amen.